Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich in jeder Folge zwei Menschen über einen Predigttext, und zwar über den, der dann nach der Veröffentlichung zwei Wochen später in den evangelischen Kirchen nach der EKD-Perikopenordnung gepredigt werden wird. Und das tun wir in der Hoffnung, dass wir dadurch Anregungen geben fürs Predigtschreiben und auch ein bisschen für uns selbst, wenn wir selbst in der Predigtvorbereitung sind. Und heute hört ihr meine Stimme, das ist die von Carina.
Und meine Stimme, und das ist die von Astrid. Hallo.
Hallo. Schön, Astrid, dass wir das mal wieder zusammen machen.
Ja. Ich freue mich auch sehr. Wirst du denn predigen an dem 8. Sonntag nach Trinitatis?
Nein.
Ich auch.
Wir sind da schon in der Sommerpredigtreihe, genau. Aber macht nichts.
Ja.
Trotzdem ein interessanter, schöner Text.
Genau. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die nicht in irgendwelchen Sommerpredigtreihen sind, sondern wirklich einfach ganz klassisch sich an der Perikopenordnung ranhangeln, entlanghangeln. Besonders für euch ist heute diese Folge. Genau. Aber für alle anderen freuen wir uns auch, dass ihr euch zugeschaltet habt und einfach mal wieder was über die Bergpredigt hören wolltet.
Genau. Wir befinden uns am 8. Sonntag nach Trinitatis, also so kurz nach dem ersten Drittel der langen Trinitatiszeit, wenn ich es richtig weiß. Und der Text steht im Matthäus-Evangelium, 5. Kapitel. Verse 13 bis 16, Astrid hat gerade schon gesagt, Teil der Bergpredigt. Und Astrid, du liest es aus der Basisbibel, ne?
Genau, und zwar die Verse 13 bis 16 im 5. Kapitel, genau. Ihr seid das Salz der Erde, aber wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos. Also wird es weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Die Frage, die mich gleich umtreibt, ist, Astrid, kennst du Salz, das nicht mehr salzt?
Ich habe irgendwie gerade beim Lesen an ein sehr leckeres Bärlauchsalz gedacht, das ich von einer Freundin gemacht bekommen habe, das nochmal nach was anderem schmeckt. Und es ist dadurch vielleicht schon ein bisschen weniger salzig, aber dennoch würzig. Also dieses Phänomen, dass Salz seinen Geschmack verliert, kenne ich, glaube ich, nicht. Mhm. Ich habe irgendwie mal gehört, dass es eben in der Antike wirklich auch so unterschiedlich starke Salze gab und dass es halt wirklich auch so ein Billo-Salz gab, das nicht so richtig gesalzen hat. Aber das habe ich jetzt in der Vorbereitung nicht mehr irgendwie gefunden und weiß jetzt nicht, wie stichhaltig das ist.
Ja.
Aber ich frage mich, ob das auch ein bisschen dahinter steht.
Also ich habe mich tatsächlich auch gefragt, was dahinter steckt, weil ich dachte, also normales Salz kann doch irgendwie nicht schlecht werden und seinen Salzgehalt oder seine Würzigkeit verlieren. Und ich habe gelesen in einem Kommentar, dass es tatsächlich so ist, Salz an sich kann nicht seine Kraft verlieren, aber es kann eben verunreinigt werden, zum Beispiel durch Beimischungen aus dem Toten Meer oder irgendwie auch durch sonstige Verunreinigungen. Von dem her hat das so ein bisschen Licht ins Dunkle für mich gebracht, weil ich dachte, es ist doch nicht wie bei anderen Lebensmitteln, dass es irgendwie schwächer wird, je länger es rumsteht. Aber so fand ich es einleuchtend. Also Verunreinigungen oder Beimischungen verändern eben die Salzigkeit des Salzes.
Interessant. Das kann auch sein, dass ich das vermischt habe, in meiner Erinnerung. Und das ist jetzt ganz interessant, was sich das ganz gut zusammenfügt mit dem, was ich beim Neuen Testament jüdisch erklärt gelesen habe, dass nämlich Salz nach alten mesopotamischen Vorstellungen Reinheit und Weisheit symbolisiert. Also dass Salz irgendwie auch eben Reinheit symbolisiert und dass das wahrscheinlich vielen LeserInnen oder RezipientInnen aus der Zeit von Matthäus irgendwie das auch bewusst ist oder das so mitschwingt. Wie ist es mit dem Licht?
Du meinst, ob das seine oder wie es seine Leuchtkraft verliert.
Genau.
Hier ist ja mit dem Scheffel hier, ne, dargestellt, ja, dass man es natürlich nicht irgendwie unter was drunter stellt, sondern natürlich an einen exponierten Ort, wo es dann auch seine Wirkung entfalten kann.
Genau. Und dass da diese Lichtthematik eben auch im religionsgeschichtlichen Umfeld anspielt, eventuell auf die Kinder des Lichts oder wahrscheinlich ziemlich sicher ja irgendwie den Leuten das bekannt ist, dass die Qumran-AnhängerInnen oder also die Leute, die sich im Qumran-Umfeld bewegt haben, eben sich als Kinder des Lichts bezeichnet haben. Und das kommt ja auch schon im Wochenspruch vor, ne? Wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit aus dem Epheserbrief. Mhm. Genau. Mhm. Also das finde ich ganz interessant, so vom Hintergrund. Ich finde es ganz spannend, dass in dem Fall wirklich auch diese Bilder aber auch funktionieren in unserer Zeit, ohne eigentlich diesen Hintergrund, würde ich sagen. Das ist so, erschließt sich, denke ich mal, damals wie heute irgendwie, dass es das Salz einen Unterschied macht im Geschmack und das Licht einen Unterschied macht in der Helligkeit, in der Wohligkeit und es eben wirklich auch keinen Sinn macht, es unter den Scheffel zu stellen. Also das ist ja sogar heute noch ein geflügeltes Wort eigentlich, ne? Stell dein Licht nicht unter den Scheffel.
Ja. Ja, und ich musste gerade, als du Qumran gesagt hast, auch nochmal dran denken, dass ja gerade die Gruppe von Qumran sich dadurch ausgezeichnet hat, dass sie sich eben eher rausgezogen haben in die Einsamkeit, in die Wüste, dafür sich dachten, wir sondern uns ab und sind so irgendwie, in Anführungszeichen, das wahre Israel. Und dass das ja eigentlich gerade hier dagegen spricht, sondern sagt, ihr müsst dahin gehen, wo es wirkt. Und es wirkt eben dann, wenn das Salz aus seinem Töpfchen heraus in den Kochtopf kommt oder eben ins Brot hinein, wo es dann den Geschmack verändert, aber ja auch die Lebensmittel haltbarer macht. Das war ja auch so ein ganz wichtiger Punkt von Salz.
Stimmt.
Und hat somit den Menschen überhaupt erst geholfen zu überleben, weil sonst alles irgendwie vergangen wäre. Und genauso beim Licht, das muss man anmachen und man muss es dahin stellen, wo es dunkel ist und man kann sich nicht damit zurückziehen. Also ich würde sagen, ja. Oder ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall auch eine Rolle spielt, so diese Abgrenzung zu Qumran.
Ja.
Und du sagtest jetzt, für dich erschließen sich diese Bilder so recht schnell irgendwie, oder du findest die sehr zugänglich, jetzt auch in unserer Zeit. Mhm. Mir ging es so, als ich über Salz nachgedacht habe, hing ich schon so an der Frage, okay, Salz war damals etwas sehr Kostbares. Es war so kostbar wie Gold. Kriege wurden geführt aufgrund von Salz. Was ist eigentlich für uns heute so kostbar wie Salz? Das ist so eine Frage, der ich irgendwie nachhing und habe so für mich dann die Antwort gefunden, Zeit. Zeit, die ich investiere, die ist mir, oder Zeit kann ich verdaddeln oder ich kann sie eben investieren. Und sie ist mir sehr, sehr kostbar. Und ja, genau, hing dann irgendwie so ein bisschen auf der Spur nach dem Motto, also ihr seid das Salz, ihr habt aber auch Zeit, etwas, was euch sehr kostbar ist. Und das könnt ihr investieren, gerade auch für die, die in den Seligpreisungen irgendwie kurz davor angesprochen wurden. Also ihr könnt euch mit eurer Zeit einlassen auf die Menschen, die getröstet werden sollen oder die irgendwie dursten, hungern nach was auch immer. Also genau, das war so für mich ein Gedanke, der neu war in dem Text.
Ah ja, spannend. Nee, an Zeit habe ich tatsächlich nicht gedacht. Jetzt gerade als du gefragt hast, was ist uns heute so kostbar, merke ich, das Erste, was mir eingefallen ist, ist jetzt Wasser. Es ist, finde ich, noch nicht so akut. Also ne, immer wenn ich den Hahn aufdrehe, kommt noch Wasser raus. Und zugleich finde ich, also merke ich dieses Jahr, dass ich es wirklich richtig krass finde, wie wenig es regnet. Also jetzt zumindest im Juni, wir nehmen diese Folge Ende Juni auf und da gab es auch schon die ersten Waldbrände in Brandenburg und so. Und ich wohne in Stuttgart und auf den Fildern und da sehe ich so richtig, wie die, wie der Boden so Risse bekommt. Also und das finde ich irgendwie schon auch beängstigend. Genau. Aber wenn ich so drüber nachdenke, habe ich den Eindruck, das würde eher davon wegführen, Und über Wasser gibt es ja auch sonst viel Gelegenheit zu predigen. Mhm. Ich glaube, ich habe dieses Jahr auf jeden Fall schon 2 Podcasts auch zu Taufe und so aufgenommen. Okay. Aber das war jetzt so meine erste Assoziation, was ist uns kostbar und was wir aber auch brauchen zum Leben. Aber diese Frage finde ich eigentlich auf jeden Fall cool auch zu stellen in der Predigt. Was ist dir kostbar? Oder vielleicht auch so, was brauchst du, dass es einen Unterschied macht?
Ja, weil genau, also was brauchen wir erstmal, um Salz und Licht zu sein? Das ist eigentlich auch eine spannende Frage, weil der Text sagt ja einfach, ihr seid es. Also im Griechischen steht auch einfach nur hymeis este, also ein, also Präsens, das ist kein Futur, kein Imperativ, sondern ihr seid es einfach. Und ihr müsst nicht erst irgendwas erfüllen oder irgendwas machen und dann seid es, sondern jetzt. Und wer ist angesprochen? Irgendwie ja die Jünger, aber ja, deutend eigentlich alle Kinder Gottes, würde ich sagen. Die Anrede wechselt ja von den Seligpreisungen von dritte Person Plural, sie sind oder selig sind und dann in dieses ihr seid.
Stimmt. Ja, da gibt es eine Verschiebung. Das habe ich nicht so bewusst wahrgenommen, jetzt nochmal beim Lesen. Aber
ich würde mich da als Hörerin schon sehr direkt angesprochen fühlen. Und finde auf jeden Fall diese Zusage erstmal stark, ihr seid's. und gleichzeitig ist es ja schon auch ein sehr starkes Idealbild, was einen großen Anspruch erhebt.
Ja, und schon auch ein klarer Appell, ne? Also macht was draus. Ja. Das ist nicht so explizit formuliert, aber so, was, wenn das Salz nicht mehr Salz ist, ist nutzlos, es wird weggeworfen und von den Menschen zertreten. Das fand ich jetzt, als ich es nochmal laut vorgelesen habe, hier auch, dachte ich nochmal, wow, das ist echt auch richtig gewaltvoll. Mhm. Also das ist, ne, es wird von den Menschen zertreten einfach. Und andersrum eben, wie wir ja schon gesagt hatten, diese Lampe, die unter den Scheffel gestellt wird, das ist ja auch eigentlich ein Ersticken letztlich. Also von dem Licht. Von einer Kerze, von einem, also nicht elektrischen Licht, sondern halt von einem...
Von der Öllampe oder so auch, ne?
Von der Öllampe oder einer Kerze, genau. Genau, also das finde ich schon irgendwie auch ein Stück weit provozierend und zugleich gut. Also ich hatte dir im Vorfeld auch erzählt von einer Sache, die mich im Moment sehr umtreibt, von einem Kollegen aus Spremberg oder also ja, den Pfarrer in der Gemeinde dort vor Ort, die sehr coole Arbeit machen, wie ich finde, einfach sich auch vernetzen mit verschiedenen lokalen Initiativen, um eine solide Arbeit aufzubauen, die irgendwie die Gesellschaft voranbringt und eben sich klar von den rechtsextremen Umfeld auch abzugrenzen. Und die haben jetzt jüngst eben einen Film gezeigt von 2 Frauen, die sich im KZ kennengelernt und verliebt haben und haben eine Regenbogenflagge aus der Kirche rausgehängt und haben jetzt einen Anschlag quasi erfahren müssen, dass da ein Molotow-Cocktail gegen die Kirche geworfen wurde. Zum Glück kam niemand zu Schaden. Und es gibt, oder wenn ihr den Podcast habt, wird es auch ein Soli-Fest gegeben haben und so. Also es schlägt große Wellen und ich merke, ich bin in Gedanken gerade sehr viel da, weil ich, weil mich das so beschäftigt, wie Kirche auch in so einem feindlichen Umfeld irgendwie was Gutes tun kann. Und ich finde das wirklich so vorbildlich, was die da machen. Einfach an Beziehungsarbeit, an Netzwerken, auch an einem schönen, also wie kann man eine Stadt lebendig und offen gestalten, wo sich auch People of Color wohlfühlen im besten Fall. Genau. Und das ist für mich so wirklich so, wie sagt man, so ein Leuchtturmprojekt, also wo eben jemand wirklich das lebt, zu sagen, ich stelle mein Licht oder ich stelle mich mit meinem Licht auf den Berg, ich lasse aus der Kirche Liebe leuchten und gehe zu den Leuten auf die Straße und rede mit den Leuten und zeige einen Film, der irgendwie auffüllt und der eine Geschichte erzählt von mutigen Frauen, genau. Und das hat mich irgendwie so inspiriert und zugleich auch fordert es mich immer wieder raus, wäre ich so mutig? Also ich merke, dass ich auch seit der Kollege da hingegangen ist, auch großen Respekt habe davor. Und immer wieder mich selber frage, wäre ich bereit, in ein Umfeld zu gehen mit einer hohen AfD-Wählerinnenschaft, wo ich erstmal wirklich eigentlich Menschlichkeit etablieren müsste. Oder mir eben Verbündete suchen. Also es gibt ja auch immer Leute, die das auch vorantreiben. Aber zu sagen, wie schaffen wir es, dass wir unsere Funken zusammensammeln und daraus ein Feuerwerk machen, das alle sehen. So.
Finde ich gerade nochmal ein schönes Beispiel, weil es auch nochmal das aufgreift, was wir vorhin gesagt haben, dass es eben beim Salz und beim Licht beides mal so ist, dass es erst dann wirkt, wenn man es unter die Leute bringt. Also gerade an den dunklen Orten und an denen, wo der Geschmack irgendwie gerade noch nicht der ist, der eigentlich sein sollte. Und habe gerade auch nochmal gedacht, also wir haben zwar hier diese Zusage, ihr seid's, aber wir haben es ja nicht einfach so, also nicht losgelöst von dem, der das eigentliche Licht ist oder der eigentliche Salzgeber ist. Also das finde ich auch immer nochmal wichtig, so zu betonen, und da finde ich irgendwie schön, auch immer der Gemeinde wieder neu vor Augen zu führen. Also wir leuchten ja nicht einfach aus uns heraus, sondern ich stelle es mir so vor, Christus, der irgendwie spricht von sich, ich bin das Licht der Welt, der hat so einen Lichtkegel, und in dessen Lichtkegel fangen dann Menschen eben an zu leuchten, nicht aus sich selbst heraus, sondern weil sie erst angestrahlt werden. Und vielleicht, also ein bisschen ein lustiges Bild, aber vielleicht kann man sich auch so vorstellen, dass ja auch wir erstmal gesalzen werden müssen, immer wieder neu, dass da so Salz auf uns erstmal gestreut wird, damit wir dann wieder irgendwie eine gute Würze an die Orte bringen, die, ja, wie du es gerade gesagt hast, einfach ins Rechte irgendwie abdriften, ins Braune, wo es in eine Richtung geht, die unserer Gesellschaft nicht gut tut. Vielleicht ein bisschen.
Ja, und gerade also im Sinne der Seligpreisung, ich finde, das ist ja echt auch nochmal so dieses, für wen sind wir da oder was sollen wir tun? Da gibt es ja auch schon also einen ganzen Katalog, aber an Zusprüchen, das finde ich auch ganz spannend. Und dann verschärft sich das hier in unserem Abschnitt eigentlich nochmal, oder was heißt, wird zugespitzt nochmal so, und ihr seid jetzt damit beauftragt, auch das zu tun, was ich euch gerade zugesprochen habe. Und dann folgen ja dann noch so ein paar Gebote nochmal explizit, also sozusagen, es gibt immer noch auch Sachen, an die ihr euch halten sollt, beziehungsweise ich sage jetzt nicht, es gilt nichts mehr, was im Ersten Testament steht oder in der Tora. Also so viel, kleiner Kontextbogen, zu diesem, was du gesagt hast, dass wir eigentlich Gott uns gesalzen hat oder uns das Licht geschenkt hat, das finde ich auch voll schön. Und ich habe auch im Vorfeld auf diesem Podcast in Vorbereitung auf den Gottesdienst an ein Lied gedacht, das vielleicht manchen auch schon ein bisschen ausgelutscht ist, aber die Konfis haben das jetzt nochmal so gerne gesungen und Tauffamilien singen es gerne, ins Wasser fällt ein Stein, bei uns Nummer 637. Weil das für mich eigentlich echt so dieses Lied so toll aufnimmt, diese Passage von Matthäus, ein Funke kaum zu sehen, entfacht doch helle Flammen, und die im Dunkeln stehen, die ruft der Schein zusammen. Und dann das, was du gesagt hast, Carina, wir haben es ja von Gott so, wo Gottes große Liebe in einem Menschen brennt, da wird die Welt vom Licht erhellt, da bleibt nichts, was uns trennt. Also, geht dann in so einer Harmonisierung auf, aber ich finde, das ist echt, das ist so ein klassisches Lied, wo ich sagen würde, singt es doch mal. Es kennen viele und vielleicht könnt ihr es nicht mehr hören, aber ich finde, es passt an diesem Sonntag so, so gut. Das wäre so eine Idee für die Gottesdienstgestaltung. Ansonsten liebe ich ja tatsächlich auch das Wochenlied. Also es ist wirklich, würde ich sagen,
was ist das, Sonne der Gerechtigkeit?
Eins meiner Lieblingslieder. Oder sogar mein allerliebstes Lieblingslied aus dem EG. Weil das so schön den Schmerz aufnimmt, den ich auch immer wieder mit der Kirche habe, wenn sie halt doch nicht so das ausstrahlt, wofür ich denke, dass sie steht. Und wofür ich denke, dass Jesus gelebt hat. So. Weckt die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit. Genau. Und so. Und gib den Boten Kraft und Mut, Glaubenshoffnung, Liebesglut. Lass viel Früchte deiner Gnad folgen, ihre Tränen satt, erbarm dich, Herr. In Strophe 5. Das wäre vielleicht was ich irgendwie vielleicht auch in Anknüpfung an den Wochenspruch noch, wo es ja drum auch um die Früchte geht und in Anknüpfung an das, was ich jetzt irgendwie von Spremberg erzählt habe, irgendwie stark machen würde und vielleicht sogar schon anzitieren in der Predigt mit Kraft und Mut, dass wir das auch brauchen, um unser Licht irgendwie auf den Berg stellen zu können. Mhm. Und schön finde ich, dass trotzdem immer am Schluss die letzte Zeile oder die letzten vier Töne sind, erbarm dich, Herr. Also, dass das irgendwie auch nochmal unsere Angewiesenheit auf Gott irgendwie so deutlich macht. Mhm.
Und ich finde, das wiederum passt auch nochmal zum letzten Halbsatz aus Vers 16. Also, dass nochmal deutlich wird, es geht ja um Gott. Also, weil ich finde, dieser Vers 16, wenn der jetzt aufhören würde nach, damit sie eure guten Werke sehen, ui, da hätte ich ja große Bauchschmerzen.
Ja.
Jetzt sind alle Alarmglocken mit Werkgerechtigkeit auch an, aber so dieses und euren Vater im Himmel preisen, das wären jetzt nicht meine Worte, aber mir gefällt diese Vorstellung immer wieder, dass wir Gott eben schon durch unser Tun und durch unser Sein einfach durchscheinen lassen können und anderen Menschen allein dadurch, wie wir sind, wie wir handeln, wie wir sprechen, wie wir denken, dass wir Gott da durchscheinen lassen können und dadurch irgendwie ihn auch zu den Menschen bringen, sodass sie ihn vielleicht dann auch preisen, rühmen, sehen, wie auch immer. Ich würde es jetzt anders ausformulieren, aber finde ich einen total wichtigen und schönen Gedanken.
Voll, dass wir das, was wir tun, auch schon immer in einem Gotteslob tun. Das als ich mich ein bisschen mit orthodoxer Liturgie beschäftigt habe, also in Griechenland, habe ich auch festgestellt, dass sozusagen die Vorstellung da ist, es gibt die Liturgie, die ja sehr heilig ist am Sonntag auch, und dann gibt es aber auch die Vorstellung, die Liturgie nach der Liturgie, also dass du quasi zwischen den Sonntagen halt dann in deiner Alltagsliturgie Gott lobst und einfach in dem, was du im Alltag tust. Mhm. Und das finde ich irgendwie so eine schöne Vorstellung. Mhm. Der Gottesdienst geht weiter.
Ja.
In dem, was wir tun.
Ist ja auch gar nicht so fern von Luther, der irgendwie auch die Berufe irgendwie einfach hochhängt, ne? So als Gottesdienst.
Ja. Genau. Mhm. Stimmt. Ja. Ja, von daher, das finde ich echt schön. Das könnte man natürlich auch nochmal herausstellen. Ich denke ja immer gerne nicht nur an die Predigt, sondern an den ganzen Gottesdienst. Und das, sowas fände ich eigentlich auch cool, dann in der Begrüßung oder so zu sagen. Wir feiern heute Gottesdienst. Oder jetzt sind wir in der Kirche und feiern Gottesdienst. Sie haben ihren Gottesdienst zu Hause zurückgelassen. Und das ist so irgendwas so Irritierendes, was man dann am Ende vielleicht auch wieder auflöst, wenn man die Leute losschickt oder so. Keine Ahnung, kommt mir jetzt so spontan. Ja. Und ansonsten habe ich noch einen Gedanke gehabt, auch zu diesem Text, so einen Glaubenssatz, den mir meine Ausbildungspfarrerin mitgegeben hat, den sie wiederum von ihrem Ausbildungspfarrer hat und ich irgendwann meiner Vikarin weitergehen werde, mal gucken. Nein, aber er hat mich auf jeden Fall auch sehr überzeugt, weil sie auch in der Corona-Zeit zum Beispiel einfach aktiv auch an die Presse gegangen ist, um zu zeigen, wir machen übrigens auch was als Kirche, weil es ja auch so das Vorurteil war oder das Urteil, die Kirchen lassen die Menschen im Stich, weil sie plötzlich nicht mehr sichtbar sind oder wie auch immer. Und da hat sie halt Projekte, die sie gemacht hat. Wir haben Zirkusgottesdienste gefeiert in der Gemeinde, also mit ArtistInnen, oder so Trauerboxen gebastelt für krebskranke Kinder und so. Und das hat sie halt einfach dann an die Presse gespielt auch, oder da kamen auch dann Leute sogar. Und sie sagte, jetzt komme ich zu dem Glaubenssatz, tu Gutes und rede darüber. Und das fand ich so, ja, überzeugend, weil es doch auch so immer wieder so eine fromme Bescheidenheit gibt, von wegen, ja, ich sag das jetzt nicht, was ich gerade für ein übelst cooles Projekt in meiner Gemeinde stemme, oder ich sag das nicht mehr, was mein Alltagsgeschäft in der Gemeinde ist, dass ich irgendwie, ne, irgendjemand hat gesagt, dass wir halt kirchenweit irgendwie jede Woche Millionen SeniorInnen bespaßen, oder also und einfach Menschen begleiten am Lebensende oder am Lebensanfang und so. Und da einfach davon zu erzählen, was wir tun, das hat mich echt nochmal ermutigt, weil ich selber auch so da ein bisschen gehemmt war, zu denken, ja, ich will mich da jetzt ja nicht in den Vordergrund spielen. Und ich erlebe aber, wenn ich das jetzt aktiv ausprobiere, auch eben in kirchenfernen Umfeld schon auch ein Interesse. Und auch so ein, ach krass, das macht ihr. Und oh, das ist ja irgendwie auch voll wichtig, dass man irgendwie Leute, dass man jemand hat, mit dem man sprechen kann, wenn man in Trauer ist oder so. Und das, genau, das habe ich gedacht, das möchte ich nochmal auch hier einspielen, um das mitzugeben, so den Mut zu haben, rede einfach über, also über das, was du tust.
Mich bringt das gerade echt ins Nachdenken. Ich dachte gerade so, vielleicht kann man einfach auch so ein bisschen zwischen dem beruflichen und dem privaten Kontext da unterscheiden, weil ich finde, sonst hat es ja auch oft einen Charme, wenn man einfach was Gutes in Anführungszeichen tut und so für sich behält. Ja. Also ich finde, das ist auch was total Schönes oder was mir irgendwie, was mir irgendwie auch nahe ist, aber es stimmt schon so, im beruflichen Kontext kann man Dinge schon auch vielleicht noch größer machen oder unsere Öffentlichkeitsarbeit einfach noch positiver gestalten.
Ja.
Mit dieser Anregung würde ich sagen, verlassen wir euch jetzt. Euch, die ihr schreiben werdet oder predigen werdet. Hast du noch einen Abschlusssatz, Astrid, oder das war dein Votum? Redet vom Guten.
Ich glaube, das war mein Abschlusssatz. Tu Gutes und rede darüber.
Schön. Kein schlechter Abschlusssatz. Wenn ihr, die ihr zugehört habt, weiter denken, weiter diskutieren wollt, dann könnt ihr das tun auf stückwerk-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen, könnt auch kommentieren oder ihr folgt uns auf Instagram. Auch da sind wir zu finden unter @stückwerk-podcast. Genau, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und verabschieden uns. Tschüss.
Genau. Tschüss, einen guten Sommer.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.